Herzlich willkommen zu Tee am See mit Stefan und Maria Krämer. Kontextuelle Philosophie im Alltag.
Heute begrüßen wir dich am regnerischen Ammersee zu Tee am See mit Kamin im Hintergrund und wir schauen auf das graue Wasser und den Regen und genießen die Wärme im Haus.
Ja, jetzt kann man sich ärgern, dass es am 1. Juni so kalt ist und man den Kamin anmachen muss, oder man kann sich freuen, dass man einen Kamin hat. Wir haben uns entschieden, uns zu freuen.
Heute sprechen wir über Vergebung unter dem Titel Vergebung heilt.
Wir haben vor langer Zeit eine Definition zu Vergebung und die heißt: Vergebung heißt, du gibst dein Recht auf Rache auf. Denn Rache ist wie ein Stachel im Fleisch. Und solange du diese Rache lebst, kann dein Fleisch, dein Geist, dein Mind, dein Gefühl nicht heilen.
Eine andere Definition für Vergebung ist zu geben wie vorher. Also die Vorsilbe fair wird verstanden als vor. Zu geben wie vorher heißt, dich in den vorherigen Zustand zu versetzen durch Vergebung, um wieder zu geben, was du vorher auch gegeben hast. Wahrscheinlich ist hier Liebe gemeint.
Ja. Und wir haben uns wirklich lange mit diesem Thema beschäftigt. Denn meistens wird geschaut auf den Täter und was man über den denkt und ob der vergebenswürdig ist oder auf das Opfer. So, und wir schauen uns jetzt erstmal die Tat an. Daher kommt auch der Begriff Täter.
Ja.
Denn die Tat ist es, die du vergibst oder auch nicht.
Und das Interessante an dem Wort Täter ist, da ist an sich keine moralistische Verurteilung drin. Das ist einfach nur jemand, der eine Tat begeht.
Ich habe eben beim Schreiben, als ich noch einen Text dazu schreiben wollte, habe ich statt Täter Töter geschrieben. Ja. Vielleicht ist das so, dass so mancher Täter eine Lebensfreude abtötet. Also wir haben uns die Tat, wir haben uns angeschaut, was machen Menschen? Und da haben wir die Tat in drei Intensitäten unterschieden. Es gibt zum einen sogenannte Störung, also Alltagsstörung, frei nach dem Motto, irgendwas ist immer. Dann gibt es heftige Unterbrechungen. Diese Unterbrechungen unterbrechen wirklich deine Lebensfreude oder dein Leben,
deine Lebendigkeit.
Deine Lebendigkeit.
Ja. Mhm. Sind eine Beeinträchtigung oder Dämpfung.
Ja, also sie unterbrechen es auch, würde ich sagen, ne? Ja. Und dämpfen es. Und dann gibt es tiefe Einschnitte. Mit diesen Einschnitten heißt, dein Leben bekommt eine andere Richtung, ob du willst oder nicht. Und alle drei Erfahrungen erfordern das Erfüllen unterschiedlicher Bedingungen für Vergebung. Also wir sprechen jetzt auch immer mal wieder mit dir als Coach, bevor du als Coach mit jemandem über Vergebung sprichst, schau dir die Tat genau an.
Die Tat muss auch dingfest gemacht werden im Sinne von, was ist das, was ist? Also was ist messbar an der Tat? Welche messbare Tat wurde begangen?
Das sollten wir auch im Philosophieforum machen, ja. Stefan, dass wir das mal genau mit was ist und Interpretation
unterscheiden.
Dass die mal genau gucken, was war die eigentliche Tat?
Ja, für viele haben über das Ereignis oder das Ergebnis, was sie als Tat bezeichnen, eine Interpretation. Und die Interpretation beinhaltet irgendeine Bewertung. Und das soll das Schändliche der Tat rechtfertigen. Wenn man aber sich die Tat genau anschaut und messbar macht, kann es sein, dass die Interpretation nicht stimmt. Aber das ist eine andere Diskussion.
Das ist eine andere Diskussion, aber spannend, finde ich.
Das ist eine spannende Unterscheidung, ja.
Okay, und du kannst die Tat, also wir nutzen jetzt ein Beispiel, vergleichen mit einem Stein, der ins Wasser oder in einen See geworfen wurde. Und zuvor lag der See ganz still und ruhig. Dann wird das Wasser durch den Stein aufgewühlt. Je dicker der Stein, umso aufgewühlter der See. Umso größer und weiter die Kreise, die es nach sich zieht. Wir haben einen neuen Begriff geprägt, wir nennen ihn Bewusstseinssee. Denn dieser See symbolisiert dein Bewusstsein. Hast du zuvor friedlich und heiter und glücklich gelebt, führt eine Störung dazu, dass dein Bewusstseinssee in Bewegung gebracht und zunächst auch getrübt wurde.
Möglicherweise ist man emotional aufgewühlt und muss gedanklich seinen Fokus ändern oder revidieren hin zur Störung. Es kostet also Aufmerksamkeit, auch um die Ursachen zu ergründen und die Störung gegebenenfalls zu beseitigen, wenn das möglich ist. Auch erfordert es zu überprüfen, gegebenenfalls sein Handeln neu auszurichten, weil die Kreise Unruhe erzeugt haben und man Schaden abwenden muss. Konstatieren kann man, dass die Tat alle drei Bereiche des menschlichen Seins betroffen hat, nämlich Denken, Fühlen und Handeln. Es wird durch die Tat, also durch das Werfen des Steins in den See, wird Denken, Fühlen und Handeln auf eine bestimmte Weise ausgerichtet und erfordert Aufmerksamkeit. So ein kleiner Stein sinkt und hat bald keine Auswirkungen mehr. Er wird dann vergessen und landet auf dem Grund des Sees und wird zum Teil des Sees. Um es auf den Bewusstseinssee zu übertragen, kleine Störungen erlebt man im Leben und die versinken bald wieder.
Ja, um es am Beispiel zu verdeutlichen, was meinen wir mit kleinen Störungen? Dein Mann hat beim Einkauf den Kaffee vergessen, dafür deine Frau den Hochzeitstag. Dein Kind droht sitzen zu bleiben, dein Mitarbeiter hat eine falsche Mail rausgeschickt. Die Chefin deine Arbeit nicht anerkannt. So bezeichnen wir sie, das sind Alltagsstörungen. Sie sind lästig, sie sind unangenehm, sie wühlen den See etwas auf, man ärgert sich, aber es ist auch bald wieder vergessen. Ja, man macht sich auch nicht allzu viel Gedanken, da muss nicht groß drüber geredet werden, muss auch nicht vergeben. Sagt der andere, ach Mensch, tut mir leid, und meint es, dann reicht das schon, dann passt das. Also das sind Störungen, die du nicht vermeiden kannst, die gehören zum Leben einfach dazu.
Und dann gibt es heftigere Unterbrechungen, die eine größere Auswirkung haben. Das heißt, der Stein ist größer, die Ringe sind tiefer und weiter und ziehen sich weiter in den See hinein. Ein Beispiel dafür, dein Mann hat die Anzahlung für den Urlaub nicht gezahlt, sodass der auf der Kippe steht. Deine Frau hat einen Unfall verursacht, was hohe Kosten nach sich zieht. Das Kind hat einen Verweis bekommen, die Mitarbeiter einen Auftrag vermasselt oder deine Chefin hat dich völlig zu Unrecht abgemahnt. So, das sind heftigere Unterbrechungen, die dein Leben stärker beeinflussen als alltägliche Alltagsstörungen.
Ja, so wie wir eben gesagt haben, ne? Also dass diese Unterbrechungen unterbrechen so deinen Lebensfluss und deine Lebensfreude.
Ja. Ne? Lebendigkeit ist eingeschränkt. Ja. Und sie haben neben der eigentlichen Tat auch noch daraus folgende Konsequenzen. Zum Beispiel, um bei diesen Beispielen zu bleiben, ein verpasster Urlaub oder eine finanzielle Belastung, Gespräch mit den Lehrern oder mit den Mitarbeitern oder mit der Chefin.
Also hier ist zu beachten, dass es die Tat gibt und aus der Tat resultierende Konsequenzen. Wenn du als Coach arbeitest, ist es wichtig, das zu beachten. Meistens wird nur die Tat sich angeschaut, ne? Da wird nur geguckt, ach, dein Mann hat den Urlaub irgendwie nicht bezahlt oder so. Aber oft sind die Konsequenzen noch wichtiger. Denn so wird aus diesen einzelnen Erfahrungen irgendwann ein Vorwurf. Und das Interessante ist, der Vorwurf drückt sich immer im Hätte aus. Du hättest das bezahlen sollen, du hättest keinen Unfall machen sollen. Also es ist immer ein, wie sich das so schön nennt, konjunktives Irreales. Das, was war, hätte nicht sein sollen.
Da gibt es ja diesen schlauen Spruch, hätte, Fahrradkette.
Ja.
Der zum Ausdruck bringen soll, dass mit dem Hätte die Situation nicht mehr geändert werden kann.
Man kann aus, was sagst du mal, hätte, hätte Fahrradschlauch?
Hätte, wäre Fahrradschlauch, ja.
Ja, und dann könnte man das ergänzen mit hätte, hätte Fahrradschlauch, sowas gibt's halt auch.
Ja.
Also das sind, in dem Moment, wo du hätte oder andere Worte, die es gibt, ist könnte, sollte, wäre, würde, was auch ausdrückt, dass du einen Vorwurf hast, dass du anfängst, generalisieren zu sprechen. Also immer machst du, nie
immer
machst du.
Immer, nur, nie.
Ne? Ja. Also was immer vergisst du was, ne? Alles machst du falsch. So, das heißt, du hast angefangen, dich emotional und mental an diesen Stein zu hängen, weil du die Konsequenzen mittragen musst. Und das ist auch wichtig für dich als Coach, aber auch in deinem Leben, dass du auf bestimmte Sätze achtest, die ausdrücken, jetzt hängt der andere mit einem Vorwurf an dem, was ich gemacht habe. Also ein Satz könnte sein, aber dass du dieses Mal nicht vergisst, die Anzahlung zu leisten. Mit anderen Worten, was du hättest letzte Mal schon nicht tun dürfen. Fahr vorsichtig, noch einen Unfall können wir uns nicht leisten. Mit anderen Worten, du hättest letzte Mal besser fahren sollen. Das klingt zunächst lustig, ist es aber nicht. Und dann gibt es einen anderen Indikator, der ausdrückt, dass du die Steine immer wieder hochholst. Nämlich, du lässt das ausführlich mit deinen Freundinnen über deine Chefin. Was den meisten nicht bewusst ist, mit jedem Lästern holst du die Vorwürfe hoch. Und jedes Mal wird dein Bewusstsein wieder getrübt. Ne? Denn wenn du in dem Moment, wo du lästerst, bist du selbst aus einer guten, positiven Stimmung raus.
So ein Life-Coach
würde... Nur dieses Mal trübst du es selbst.
Ja, man macht es dann selbst, durch das immer wieder hochholen.
Na genau, denn der andere hat den Stein hineingeworfen, aber du holst die wieder hoch und schmeißt sie rein. Also jetzt bist du verantwortlich für das Trüben deines Bewusstseins. Nicht mehr der andere.
So ein Life-Coach würde jetzt sagen, lass deine Vergangenheit los, akzeptiere, was du nicht ändern kannst, wer loslässt, gewinnt, warum machst du es dir immer so schwer und so weiter. Das sind alles gute Tipps oder Hinweise und Ratschläge, nur kann man die nicht so einfach umsetzen. Denn man muss nicht nur den Stein loslassen, den man immer wieder hochholt, um aus dieser Situation rauszukommen, sondern auch die damit zusammenhängenden Gefühle und Gedanken, die man da selbst drangehängt hat. Die waren meistens auf Bewertungen, auf einer abträglichen Bewertung der Situation oder des Ergebnisses beruhen. Das heißt, man braucht einen nachhaltigen Bewusstseinswandel, um wieder friedlich mit dieser Situation und dem Menschen und der Tat sein zu können. Dazu muss man wissen, warum und wozu man das erlebt. Also man muss die Situation verstehen.
Das fand ich übrigens auch interessant, wirklich zu sagen, für Vergebung braucht man auch Verständnis, und zwar im doppelten Sinn, im Sinne von Verstehen und Verständnis.
Ja. Ne? Man muss die Absicht und den Zweck der gemachten Erfahrung erkennen.
Genau.
Und das lässt sich durch Fragen herausarbeiten.
So, was sind Fragen, die wir zum Beispiel im kontextuellen Coaching stellen würden? Welchen Gewinn hast du, an den Vorwürfen festzuhalten? So, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es statt Gewinn zu fragen, warum und wozu, oder noch besser zu fragen, was glaubst du zu vermeiden, wenn du an den Vorwürfen festhältst? Oder aber, was hoffst du zu bekommen, wenn du an den Vorwürfen festhältst?
Ja.
Ne, weil bei Gewinn sagen die meisten, also finde ich in den Trainings war das oft, der sagen, nö, einen Gewinn hat das
nicht. Gewinn habe ich nicht, nein. Ne? Auf der Oberfläche gesprochen,
ist
stimmt das
so?
Wahrscheinlich auch so, aber wenn man weiter nachfragt, findet man einen.
Ja, und der Gewinn ist immer, du bekommst etwas dadurch oder kannst etwas vermeiden. Also insofern ist es, wenn du als Coach bist, ist es besser, diese Fragen zu stellen. Man kann auch fragen, welchen Preis zahlst du, vorwurfsvoll zu leben?
Also das ist die Rückseite der Medaille.
Ja.
Was kostet es dich, an den Vorwürfen festzuhalten?
Was willst du mit nicht vergeben erreichen? Was willst du mit deinem Ärger und deiner Trauer, die an dieser Tat hängen, bewirken? Warum und wozu, also zu welcher Absicht und zu welchem Zweck, rächen statt vergeben?
Wir untersuchen also den im Bewusstsein verborgenen mental-emotionalen Kontext, in dem jemand lebt, in dem er oder sie nicht vergeben will. Das Erkennen und Auflösen dieses Kontextes führt dazu, dass das Bedürfnis, an alten Unterbrechungen festzuhalten, immer weniger wird, bis es dann auf Dauer komplett verschwindet. Das eröffnet die Möglichkeit, wieder vollständig in Frieden zu sein. Und wie wir das machen, ist Teil unseres neuen Philosophieforums, über das wir gleich noch etwas sprechen werden. Dann gibt es Erfahrungen, die noch tiefgreifender sind als Unterbrechungen, die wir gerade geschildert haben. Das sind meistens tiefe Einschnitte oder Eingriffe ins Leben, die dem Leben oft eine völlig neue Richtung geben. Da hat der Stein nicht nur das Wasser aufgewühlt, sondern vielleicht sogar einen Kanal verstopft oder einen neuen Ablauf geschaffen. Der Bewusstseinssee hat sich dadurch geändert. Und was könnte das zum Beispiel sein?
So, nehmen wir ein Beispiel, was für einige zutrifft, was aber auch viele befürchten. Und ein Beispiel ist dein Partner, deine Partnerin. Mittlerweile haben wir, soweit ich gelesen habe, eine Gleichberechtigung.
Gleichstand, ja. Ne?
33%, ein Drittel geht fremd, Mann und Frau. Also ist fremdgegangen. Das ist die erste Tat. Dann hängt daran eine zweite Tat, nämlich dass es dann, wenn es längere Zeit gedauert hat, gibt es über lange Zeit Lügen, Betrug, Halbwahrheiten, Beschönigen. Also es gibt über lange Zeit hat man dem anderen vertraut und letztendlich war Misstrauen angesagt.
Ja, ist wie so eine doppelte Geschichte.
Ja, ist eine doppelte Geschichte. Wenn es dann auch noch der beste Freund oder die beste Freundin war, dann hat das wirklich.
Dann war es doppelter Betrug, ja.
So, wenn es jetzt zur Trennung kommt, hat die dritte Tat dauerhafte Auswirkungen. Denn das ist ein tiefer Einschnitt in dein Leben, eine andere Wohnsituation, viel Organisation, eventuell Einsamkeit, Unsicherheit, Beenden einer gemeinsamen Vision, Verlust von Freunden, Schuldzuschreibung und Scheidung. Also es ist nicht nur die Tat des Fremdgehens, sondern was alles noch daran hängt. Hat man bei Unterbrechung die Steine noch zurück ins Wasser geworfen, irgendwann trägt man sie bei einem Einschnitt mit sich rum. Und so wird das Leben schwerer. Und der innere Frieden scheint endgültig gestört. So, wenn du Coach bist, nochmal ein kurzer Hinweis, das ist also eine solche dramatische Veränderung, bedarf auch viel Empathie von deiner Seite aus. Ja. Also geh nicht gleich hin und sag, ja, du kannst ja das ändern, das machen, das tun, sondern es ist erstmal ein völlig neues Leben, wo du erstmal gesagt hast, das will ich so gar nicht. Aber du hast keine Wahl, du musst es nehmen. Um den inneren Frieden bei solch drastischen Einschnitten wiederherstellen zu können, gibt es eine wichtige Voraussetzung. Und diese Voraussetzung ist, dass du bzw. der Coachee bereit bist bzw. bereit ist, mit der Person in Frieden sein zu wollen. Also, dass du bereit bist, alle negativen Gefühle und Gedanken aufzugeben. Dass du überhaupt bereit bist, zu vergeben.
Und wie findet man das heraus? Auch wieder durch Fragen. Die Kernfrage in diesem Zusammenhang ist, bist du bereit, diesem Menschen zu vergeben? Das heißt, es wird nicht nachgefragt, ob du es kannst
oder willst,
sondern es wird nur danach gefragt, oder ob du es tust.
Ja.
Sondern es wird erstmal nur danach gefragt, bist du dazu bereit? Und das ist schon eine wichtige Frage, um eine Wahl zu treffen. Einige antworten bereit schon, aber ich kann nicht. Das ist eine häufige Antwort, die man als Coach bekommt oder die du vielleicht selber gibst. Und viele Life-Coaches wollen dann den anderen zum Frieden motivieren oder irgendwie überzeugen, die Vorwürfe aufzugeben. Nur das nutzt nichts. Die Person muss den Frieden wollen und der Frieden muss wichtiger sein als Rache. Genauso hört ein Alkoholiker nur auf, Alkohol zu trinken, wenn sie oder er keinen Alkohol mehr trinken will.
Ja, und dann stellt sich die Frage, was machst du, entweder du, wenn du dir selbst die Antwort gibst, oder was machst du als Coach, wenn der andere sagt, ja, bereits schon, aber ich kann nicht. Und statt zu motivieren, kannst du wieder eine Frage stellen. Und wir hatten früher häufiger diese kleinen Tic-Tacs.
Ja, und diese kleinen Salbei-Bonbons.
Ja, und haben dann gesagt, wenn es eine Pille gäbe, stell dir vor, diese Bonbons oder diese Tic-Tacs, das sind Friedenspillen. Wenn du diese Pille nimmst, dann kannst, willst und wirst du vergeben und bist wieder vollständig in Frieden. Würdest du sie dann nehmen? Und es war immer interessant, fand ich, wie die Leute darauf reagiert haben.
Ja, die haben erst überlegt.
Die meisten haben erst überlegt und einige haben dann auch gesagt, nein.
Nee, noch nicht.
Ne, also mit dem Pillenbeispiel umgehst du dieses Ich kann nicht. So, es gibt eine Friedenspille, würdest du die nehmen?
Mhm.
So, denn das Vergeben ist keine Frage von Können, also von Kompetenz. Es ist ausschließlich eine Frage deiner Wahl. Also Vergebung ist eine proaktive, freie Wahl, die du treffen kannst, aber nicht musst. Also du kannst die Friedenspille nehmen, musst es aber nicht. So, dann kannst du nur hingehen und dir bewusst machen oder deinem Coachee bewusst machen, tust du es nicht, bleibst du im Opfer- und Tätergefängnis stecken. So, und das ist interessant. Was ich auch immer interessant fand, wenn wir den Teilnehmern bewusst gemacht haben, dadurch, dass sie in dem Opfer-Täter-Gefängnis stecken geblieben sind, wurden sie selbst zu Tätern.
Hm, ja.
Ne, und haben,
um die Tat auszugleichen.
Um die Tat auszugleichen. Also wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, im Sinne von, ich vertraue nie mehr dem anderen Geschlecht oder ich lasse mich nie mehr auf jemanden ein. Also sie wurden für Menschen, die vielleicht ihr Leben mit ihnen teilen wollten, wurden sie zu Tätern. Ne, also, oder was weiß ich, sie gehen hin und sagen, wenn ich das mal drastisch sage, ja, alle Männer sind irgendwie Machos oder Arschlöcher oder alle Frauen sind gemein. Wenn die dann Kinder haben, wurden sie zu Tätern mit dieser Meinung für ihre eigenen Kinder. Ne?
Ja, und dieses zu behaupten, ich kann nicht vergeben, wird gerne als gute Ausrede anerkannt. Es stößt auf Verständnis und wird allgemein akzeptiert. Aber ich kann nicht, birgt auch immer im Bewusstsein die Möglichkeit, die verdeckt gehalten wird, die heißt, ich will nicht.
Ja, und da, was dann ja auch einige machen, dass sie sagen, du willst ja nur nicht, du musst nur wollen.
Ja.
Damit kommst du auch nicht weiter.
Damit kommt man auch nicht weiter. Man muss rausfinden, was ist der Zusammenhang, in dem Können, Nicht-Können und Nicht-Wollen als Standpunkt benutzt wird.
Ja, und ich finde, da ist dieses Beispiel mit der Friedenspille einfach ideal. Mhm, ja. Also das ist wirklich, du hast jetzt die freie Wahl. Vielleicht sollten wir zu dem Opfertäter etwas sagen. Also was für uns das, wir nennen es das Krämer-Modell.
Ja.
Man könnte sagen das Erleuchtungsmodell.
Genau, das Erleuchtungs- und Erlösungsmodell.
Das Lösungsmodell.
Erlösung.
Das Erlösungsmodell.
Das Erlösungsmodell oder Erlösung durch das Krämer-Modell, ja. So könnte man es auch nennen. Das wird oft kopiert, aber immer falsch verstanden, denn die einfache Unterscheidung, die wir dabei benutzen, ist, Opfer und Täter gegenüberzustellen als These und Antithese, wie in der Dialektik, als Ausgangspunkt und Gegenteil. Und für eine dialektische Auflösung bedarf es einer Synthese, also einer dritten Position, einer dritten Möglichkeit, die These und Antithese, also Opfer und Täter, Verstrickung auflöst. Und dazu benutzen wir den Begriff Urheber. Also als Urheber lassen sich die Opfer- und Täterverhältnisse untersuchen und verstehen. Das Opfer kann dem Täter vergeben oder auch nicht. Und beide, vom Urheberstammung aus betrachtet, sind beide Urheber ihrer jeweiligen Erfahrung, auch wenn sie sich nicht als Urheber fühlen. Es ist selten so, dass das Opfer sich als Urheber der Erfahrung fühlt, sondern nur als Opfer. Als Opfer und Täter können sie die Tat lediglich erfahren und erleiden. Als Urheber, als möglichen dritten Standpunkt, können Sie die Erfahrung verstehen. Da ist wieder zu untersuchen nach Absicht und Zweck der Erfahrung. Denn hinter jedem Ereignis und jedem Ereignis liegt sowohl eine offene als auch eine verdeckte Absicht. Die zu untersuchen kann man aber nur, wenn man sie nicht bewertet. Auch wenn man die Tat und den Täter nicht bewertet. Nur durch wertungsfreie Untersuchung kommt man an den Kern des Zusammenhangs. Der Täter hat offensichtlich eine offene Absicht und das Opfer lebt im Urheberstandpunkt in einer nicht bewussten, verdeckten Absicht, die dem Opfer nicht bewusst ist, aber diese Absicht erzeugt einen Sog für die Erfahrung, die das Opfer macht.
Ja, und ich finde, da wird es ganz oft schief, weil die meisten irgendwie sagen, ja, du wolltest das ja auch oder du bist irgendwie auch schuld dran oder dann war es wohl deine Absicht, was weiß ich, dass dein Mann sich trennen wollte oder dass er fremdgegangen ist. Also da wird, ich finde, das hat kaum jemand wirklich verstanden.
Ja, da wird Absicht mit Schuld gleichgesetzt.
Sofort.
Das ist ein Fehler der Untersuchung dieses Modells.
Ja.
Und das Modell funktioniert, aber es in einem Schuldkontext zu benutzen, das funktioniert nicht. Man muss also sich frei machen von jeglicher Bewertung und von jeglicher Schuldzuschreibung oder dem Schuldkonzept an sich. Damit kommt man nicht zur Erkenntnis und damit nicht zur Lösung. Aber man kann anerkennen, dass die Erfahrung kein Zufall ist, sondern dass zwei Absichten, die in irgendeiner Form eine Bestätigung gesucht haben, aufeinander getroffen sind. Und diese Absichten kann man durch Fragen untersuchen. Auch dazu machen wir mehr demnächst im neuen Philosophieforum, das wir monatlich anbieten.
Ja, also ich weiß noch, wir haben früher, als wir das Opfer-Täter-Modell gemacht haben, haben wir früher mal gesagt, so das Opfer und Täter verbindet Schuld und das Opfer vergibt. Und ich weiß noch, wie ich das einfach mal erklärt habe und gedacht habe, beim Schreiben vorne, Moment, es muss auch was vom Täter zum Opfer geben. Da muss er auch einen Schritt hin.
Ja.
Und dann sind wir hingegangen, ja, vom Täter zum Opfer geht anerkennen und zugeben und bereuen. Das muss genauso passieren.
Ja.
Aber dazu machen wir gleich noch was.
Die Rückseite der Medaille.
Ja. Also das Opfer vergibt und gibt sein Recht auf Rache auf. Und der Täter gesteht, entschuldigt sich und bietet einen Ausgleich. So auf dieser Ebene beendet man das Auge-um-Auge-Prinzip, welches die Welt erblinden lässt. Was anders ist, finde ich, als dieses auch die andere Wange hinzuhalten. Da würde ich sagen,
damit ist was anderes gemeint.
Damit erlaubt man, also das zu tun, finde ich, damit erlaubt man auch der Gewalt zu regieren. Also die andere Wange hinhalten, finde ich eher ungünstig. Da sollte man doch lieber hingehen und sagen, das hat doch schon Konsequenzen, wenn du das jetzt normal machst. Aber dieses Auge-um-Auge-Prinzip ist natürlich, weißt du, dann verlieren beide. Und das fand ich auch nochmal gut bei dem Ausgleich. Ich weiß nicht, ob wir das noch machen. Dass der geringer sein muss als die Tat, die passiert ist. Mhm. Aber sagen wir gleich, glaube ich, noch was zu.
Ja. Ne? Vergebung ist also eine machtvolle Möglichkeit, um aus dieser Opfer-Täter-Verstrickung rauszukommen. Das ist so der erste Schritt raus. Und um auf den Urheberstandpunkt zu kommen. Also auf dem Urheberstandpunkt, der die Opfer-Täter-Verstrickung als aufgelöst anerkennt, gibt es nichts zu vergeben, weil sich alle als gemeinsame Urheber dieser Erfahrung anerkennen oder deklarieren.
Ja, du kannst auch sagen, es sind alles gemeinsame Schöpfer.
Ja, sind Schöpfer der gemeinsamen Erfahrung.
Oder Autoren, sie haben dasselbe Kapitel geschrieben.
Ja. Und dann gilt es um das zu erreichen und das die Spannung aus diesem Zusammenhang rauszunehmen, gilt es auf der spirituellen oder wie wir sie nennen, kontextuellen Ebene zu untersuchen, welche offenen und im Bewusstsein verdeckten Absichten zu dieser Erfahrung geführt haben. Das ist jedoch immer sehr individuell, das muss man individuell untersuchen, sodass wir das hier nicht näher beleuchten können. Da gibt es keine Allgemeinplätze.
Aber da freue ich mich schon drauf,
das zu machen.
Also das zu untersuchen und dann zu abstrahieren, sodass die anderen auch sehen können, was hat bei mir gewirkt.
Also das Leben unter diesem, also seine Lebenserfahrung unter diesen kontextuellen Aspekten zu untersuchen, denen, für die man keine Erklärung hat, das ist spannend.
Ja, finde ich auch.
Nochmal zur Erinnerung, das Wichtigste bei einer kontextuellen Untersuchung ist, das Schuldprinzip komplett aufzugeben und ruhen zu lassen. Das können und wollen zwar die wenigsten, aber dazu dient auch das kontextuelle Philosophieforum. An dieser Stelle reicht es erstmal zum Verständnis und um einen Schritt weiter zu gehen. An dieser Stelle reicht es erstmal, die Möglichkeit zuzulassen, dass jede Absicht einen Sog für ihre Erfüllung erzeugt und dass Ergebnisse und Ereignisse eine Folge dieses Absichtssogs sind. Jetzt eine Wenn-Dann-Zusammenhang. Um aus der Opferverstrickung herauszukommen, musst du vergeben.
Und dieses Muss ist konditional. Also wie Stefan sagte, wenn du Frieden willst, musst du vergeben. Aber du musst keinen Frieden wollen. Also wenn du überleben willst, musst du essen. Aber du musst nicht überleben.
Ja, es gibt keinen Zwang.
Es gibt keinen Zwang für die erste Absicht. Aber wenn du Frieden willst, musst du vergeben.
Ja, es gibt sowas wie so eine Ursache-Wirkung-Matrix. Tust du das nicht, wirfst du den Stein, der deinen Frieden stört, selbst immer wieder in den Bewusstseinssee. Das kannst du machen. Dann ist der andere ist dann zwar verantwortlich für den ersten Steinwurf, aber du für alle weiteren.
Ja, das finde ich einfach ein wichtiges Bild. Weißt du, dass man sich bewusst macht, danach schmeißt du dir die Steine in den See, der andere nicht mehr. Der ist für den ersten verantwortlich. Ja. Ne?
Dann fragt man sich, wozu man das macht. Was soll das ständige die gleichen Steine in den See schmeißen? Was soll das bringen?
Ja, das ist eine interessante Frage, das zu untersuchen.
Das hält auf jeden Fall die Opfer-Täter-Verstrickung aufrecht.
Und dazu dient das
muss
auch.
Der andere irgendwie Abbitte leisten oder Bedingungen erfüllen.
Ja, oder man bekommt Verständnis, Zustimmung.
Ja. Ne?
Okay, aber was, wenn der andere etwas getan hat, was man nun wirklich, wirklich nicht vergeben kann? Also Fremdgehen mit dem besten Freund oder Gewalt in jeglicher Form oder sexuelle oder emotionale Übergriffe oder wirtschaftlichen Betrug, der vielleicht zum kompletten Verlust geführt hat. Und dafür ist wichtig zu wissen, man kann, muss nicht, aber man kann alles verzeihen.
Also es ist möglich.
Es ist möglich. Und was uns dazu inspiriert hat, ist ein Bericht. Und für diejenigen, die ihn lesen wollen, er stand in der Zeit 2001 und heißt Wahrheit heilt. Und er ist von Eva Moses Kohr, die als 5-Jährige mit ihrer Zwillingsschwester in das KZ nach Auschwitz gebracht wurde. Und sie beschreibt in einem Vortrag, den sie zum 50-jährigen Gedenkfeier gehalten hat, wo sie übrigens auch, Stefan, von Versöhnungsmahl spricht und nicht von Mahnmal. Ja. Und dieser Vortrag beginnt mit einem ebenso, finde ich, starken wie bewegenden Satz. Und der heißt, ich habe den Nazis vergeben. Ich habe allen vergeben. Ich war nicht länger Gefangene meiner tragischen Vergangenheit. Ich war endlich frei. Also es lohnt sich wirklich, diesen Vortrag sich mal durchzulesen.
So, im kontextuellen Coaching, in der kontextuellen Coaching-Technologie bieten wir den folgenden Ablauf. Wir bieten einen Ablauf zur Vergebung. Und der erste Schritt ist, der Täter erkennt an, was sie oder er getan hat, ohne etwas zu beschönigen oder zu rechtfertigen und auch ohne gegenseitige Schuldzuweisung.
Ja, und das fällt den meisten sehr schwer.
Einfach nur zu sagen, was gewesen ist.
So, einige von euch erinnern sich vielleicht noch dran, wir haben das früher in den Trainings gemacht, dass wenn die Teilnehmer zu spät waren, hat jemand vor der Tür gestanden, hat einfach nur gefragt, bist du zu spät? Weil wir wollten, dass die Teilnehmer lernen, einfach nur zu dem, was sie gemacht haben, zu stehen.
Einfach nur anerkennen, was ist.
Einfach
was
nur war. Zu sagen, ja, ich bin zu spät. Das war unfassbar. Also die einen haben sich gefühlt wie in der Schule oder wie im Kindergarten oder wie beim Bund. Dann haben sie gesagt, ja, ich musste aber noch telefonieren und die Uhr ging falsch und du bist aber hart, du bist rigide. Es ging einfach nur darum, einfach nur zu sagen, ja, ich bin zu spät.
Und viele haben wahrscheinlich auch eine Strafe erwartet.
Viele haben eine Strafe erwartet.
Oder befürchtet.
Ja. Und dann kam nichts. Und dann war die zweite Frage, nochmal zu sagen, hattest du die Vereinbarung, pünktlich zu sein? Und dann kam wieder, ja, aber ich habe das falsch verstanden und ich dachte nicht immer pünktlich. Und bis sie gesagt haben, ja. Und dann zu sagen, willst du die Vereinbarung erneuern? Also das war wirklich spannend, wie sehr Menschen in ihre Geschichte abrutschen, um dann nicht anzuerkennen, was sie getan haben. Und das, finde ich, macht es schwer zu vergeben.
Ja, dabei war es viel leichter, dreimal Ja zu sagen.
Ja, also das stimmt. Ich denke, die meisten,
ohne sich zu rechtfertigen.
Die meisten haben gedacht, es hätte irgendeine Konsequenz.
Ja, und sie müssten irgendeine Erklärung abgeben oder eine Rechtfertigung. So, oder wenn, sich entschuldigen,
womöglich. Ja. Ja, also es war, und viele hatten da richtig, also wirkliche Erkenntnisse, ne? Dass sie im Nachhinein gesagt haben, das stimmt. Ich will immer irgendwie mein Verhalten rechtfertigen. Ja. Und wo wir gesagt haben, das hast du übrigens gar nicht nötig. Du kannst doch einfach sagen, ich bin zu spät, weil ich wollte in aller Ruhe, ohne die anderen Teilnehmer, eine Tasse Kaffee trinken. Mhm. Da hätten wir gesagt, ja, gut, das ist.
Das ist deine Wahl.
Ist deine Wahl.
Und willst du jetzt, und hältst du ab jetzt deine Vereinbarung wieder ein?
Ja. Und wenn nicht, dann sag einfach nein.
Ja.
So, wenn wir das jetzt auf unser Beispiel übertragen, mit dem Fremdgehen, dann hieße es, dass du nicht sagst, es ist mir passiert, was ich ja eh immer spannend finde, dass es passiert.
Da fragt man sich immer, welches es passiert.
Ich wollte das eigentlich gar nicht, da denke ich auch, krass, du sitzt irgendwie auf dem Sofa und plötzlich hast du Sex mit jemandem, den du magst und willst das gar nicht.
Ja, das Nicht-Wollen-Sex.
Ja, Nicht-Wollen-Sex. Ja, oder du gehst, und das machen auch viele, du gehst langsam hin und schiebst irgendwie den Schuh der Schuld dem anderen gegenüber, du willst ja auch nie Sex. Ne? Oder ich gehe halt hin, ja, ich habe das gemacht, aber ich wollte dich nicht verletzen. Und ganz ehrlich, das ist alles Hammer. Das ist alles schönreden, rechtfertigen und beschönigen. Wenn du eindeutig bist, sodass man wirklich weiß, wo man dran ist, dann sagst du, ich bin fremdgegangen, ich wusste, dass es dich verletzt und den Preis habe ich in Kauf genommen. All das bedauere ich von Herzen und ich bitte dich, mir zu vergeben. Und es ist dein Recht und ich kann verstehen, wenn du es nicht tust. Ich werde dich nicht verantwortlich machen für die Konsequenzen, die du jetzt ziehst, wenn du mir nicht vergibst. Jede Konsequenz aus meinem Handeln, jede Konsequenz, die daraus folgt, habe ich verursacht und das weiß ich. So, dann hat der andere nämlich die freie Wahl. Das Einzige, was er nicht machen kann, ist die Erfahrung rückgängig machen. Und auch da finde ich wichtig, dass du dem anderen Zeit lässt, dass er wirklich guckt, will ich vergeben, also will ich meine Rache aufgeben. Ja. Und im Übrigen, wenn du dem anderen vergibst, das heißt nicht automatisch, ihr kommt wieder zusammen. Das heißt erstmal nur, du bindest die Steine nicht mehr mit, das hätte mir nicht passieren sollen, der andere hätte das nicht tun sollen. Diese Steine, die schmeißt du schon mal wieder endgültig in den See.
Ja. So, dann schließe ich an, dass der Täter um Entschuldigung, wir würden eher sagen, dass der Täter um Vergebung bittet, weil es gibt keine Schuld an sich. Aber der Täter kann um Verzeihung bitten oder um Vergebung.
Ja, und er kann dann einen Ausgleich anbieten oder fragen, was willst du als Ausgleich?
Ja.
Ne, dieser Ausgleich sollte geringer sein als das, was man selbst getan hat. Wenn der andere sagt, dann gehe ich auch fremd, dann ist es ein Auge um Auge.
Ja.
Und er sollte vergänglich sein. Also ein Diamantring, der daran erinnert, dass dein Partner fremdgegangen ist oder ein Motorrad, ist nicht das Beste.
Nee. So, im nächsten Schritt kann das Opfer wählen, ob es dem Täter die Tat vergeben will oder nicht.
Und der Täter, wenn er wirklich sich bewusst ist dessen, was er gemacht hat, stimmt der Wahl zu. Und dann kann das Opfer auch gucken, was will es als Ausgleich haben.
Ja, das Opfer kann einen bestimmten Ausgleich als Wiedergutmachung zu seinen Bedingungen fordern.
Zu seinen Bedingungen, genau.
Und das kann sein, dass der Ausgleich dann etwas anders ausfällt, ist, als der Täter anbietet. Da geht es dann also darum, die Bedingungen für den Ausgleich inhaltlich auszuhandeln. Und vom Urheberstandpunkt aus betrachtet, nehmen viele gerne einen Opferstandpunkt ein, um ihre Bedingungen gegen Widerstände durchzusetzen. Das muss man auch wissen, dass viele diesen Opferstandpunkt aktiv einnehmen.
Ja.
Als würden sie ihn wählen.
Und entsprechend der Wahl gestalten sie dann ihr weiteres Leben zusammen. So, zum
Der Täter kann wählen, ob er dem Ausgleich des Opfers erfüllt nicht. Ach
ja, stimmt.
Und entsprechend der Wahl gestalten sie ihr weiteres Zusammenleben.
Stimmt. Ja, das ist der nächste, den Schritt habe ich jetzt übersehen. Also zunächst mal kann der Täter natürlich auch wählen. Er kann auch sagen, das mache ich nicht. Ja. Aber ihm muss bewusst sein, wenn er den Ausgleich nicht wählt, das ist seine Konsequenz. Ja. Also in diesem Moment hat das Opfer, sagen wir mal, mehr Bestimmungsrecht, oder? Würde ich sagen. So, aber es gibt dazu noch 7 Prämissen der Vergebung, die wir demnächst veröffentlichen. Wir wissen nur noch nicht genau, wann und wo. Und zum Abschluss nochmal ein kleines Beispiel, wie wichtig es ist, nachzufragen. Stamm und ich, wir haben vor kurzem den Film gesehen, Wochenendrebellen. Und das ist ein sehr spannender Film und auch ein biografischer. Er handelt von einem autistischen Jungen, der seinen Fußballverein finden will. Weil, wie hieß es da noch, jeder hat einen Geburtsfußballverein, ne?
Ja. Nicht du findest den Verein,
der Verein findet dich. Genau.
Und dann will er rausfinden, welcher Verein ihn findet.
Und weil er in der Schule häufig Schwierigkeiten macht und sich mit anderen prügelt, geht sein Vater die Vereinbarung ein und sagt, ich guck mir jeden Verein mit dir an und dafür prügelst du dich in der Schule nicht mehr. Das macht er auch. Auf jeden Fall sind die an jedem Wochenende bei irgendwelchen Vereinen und der Junge hat ganz strikte Kriterien. Also sie dürfen keine unterschiedlichen Schuhe tragen, die dürfen sich zum Schluss nicht
umarmen.
Also
dürfen keinen Kreis bilden.
Sie dürfen irgendwie nur, ich weiß nicht, wie viele Punkte Unterschied haben. Auf jeden Fall findet er keinen. Und irgendwann im Laufe dieser Wochenendtouren hat der Vater einen wichtigen Termin. Wo war er? In Rostock, glaube ich, ne?
Ich weiß es nicht mehr. Und, war im Osten, ja.
Da wollten sie auch sich ein Fußballspiel anschauen. Und dann hat er zu dem Jungen gesagt,
was?
Litauen.
In Litauen, ja.
Genau, weil die haben irgendwie in Deutschland keinen gefunden, jetzt wollte Europa weit kommen.
Yeah.
Und dann haben sie halt eben, dann sagt der Sohn zu ihm, aber du hast mir versprochen, da gucken wir an dem Wochenende das Fußballspiel. Jetzt hatte er beim Bericht einen wichtigen beruflichen Termin und sagt, das geht nicht. Dann haben sie sich zum Schluss geeinigt, okay, dann nimmt er den Jungen mit und der soll still in der Ecke sitzen, während er seinen Termin hat und dann gucken sie sich das Fußballspiel an. So, und das macht er aber nicht und er verliert irgendwann den Jungen und dann findet er ihn nicht und fällt irgendwie in einem matschigen See hin und seine Tasche klauen sie ihm. Also es ist irgendwie ein Super-GAU, den er erlebt. Und dann trifft er auf seinen Sohn und macht ihn wirklich fertig und sagt, es ist total schwer mit dir, du hast mein ganzes Leben irgendwie versaut und das ist mit dir zu leben, ist eine Katastrophe und alles richtet. Also seinen ganzen Ärger, seine ganze Wut schüttet er aus. Das tut ihm natürlich am anderen Tag wahnsinnig leid, zumal der Sohn auch nicht mehr mit ihm redet und er versucht immer, ihn mit ihm zu sprechen und sagt immer, du, es tut mir wirklich leid. Er sagt, will ich nicht hören. Und irgendwann findet er einen Zugang zu ihm, indem er, was ist da nochmal, die fahren irgendwie in ein, wo sie sich die Sterne angucken.
Ne? Planetarium.
Sie standen in einem Planetarium, genau. Und dann sagt er zu ihm, vergibst du mir jetzt, dass ich so gemein zu dir war? Und dann sagt der Sohn, warum? Du warst ja nicht gemein zu mir, dass du mit mir keine Zeit verbringen willst und dass ich anstrengend bin. Das weiß ich doch. Das stimmt doch auch so. Aber was ich wirklich doof fand, war, dass wir nicht das Fußballspiel gesehen haben.
Dass du dein Wort nicht gehalten hast.
Dass du dein Wort nicht gehalten hast. Und das fand ich nochmal interessant. Er hat sich wahnsinnig bemüht, etwas aus dem Weg zu schaffen, was für den anderen gar nicht das Schlimmste war.
Ne? Ja.
Okay, so, damit verabschieden wir uns.
So viel zur Vergebung für heute.
Für heute und vielleicht bist du ja bereit, dich irgendwann mal, vielleicht sogar heute, dich auf den Standpunkt zu stellen und zu sagen, ich habe vergeben, ich habe allen vergeben. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal.